Ja, der Michael hatte uns ja schon vorgestellt. Ich bin der Leo, meine Familie. Und ja, der Michael wollte auch, dass ich noch ein paar Sachen oder ein paar Worte sage zu unserer Gemeinde. Wir sind ja eine relativ junge Gemeinde mit ungefähr 68 Mitgliedern, die so fester Bestandteil sind. Und ja, wir hatten das Privileg, von Anfang an von der Gemeinde dabei zu sein. Die meisten von uns haben einen ja recht konservativen russlandsdeutschen Gemeindehintergrund. Und durch gewisse Umstände, die Gott dann auch geführt hat, hat sich diese neue Gemeinde formiert. Am Anfang haben sich die Familien in Häusern getroffen, so wie die Urgemeinde damals. Genau, es hat sich dann aber so entwickelt, dass wir immer größer wurden und dann auch die Räumlichkeiten nicht mehr ausgereicht haben. Und jetzt sind wir momentan oder versammeln wir uns in einem Dorfhaus der Dorfgemeinschaft in Reichshof Oberager. Und solltet ihr mal in der Gegend sein am Sonntag, seid ihr wirklich herzlich eingeladen, einfach mal reinzuschauen. Wir sind offen auch für neue Leute und genau, kommt einfach vorbei, schaut euch das an. Ja, wollt ihr noch irgendwas wissen? Habe ich irgendwas vergessen? Genau, meine Familie habt ihr ja schon vorgestellt bekommen. Ja, okay. Dann lasst uns in Gottes Wort einsteigen. Ich habe heute ein Thema mitgebracht mit dem Titel Jesus begegnen. Und unter diesem Titel möchte ich mit euch eine Geschichte aus der Bibel mal ansehen und schauen, was Gott uns heute dadurch zu sagen hat. Und zwar ist es die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4. Die Technik hatte freundlicherweise den Text schon vorbereitet. Vielen Dank. Da könnt ihr gerne mitlesen. Ich habe es aus der Elberfelder Übersetzung mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das die Übersetzung ist, die ihr sonst auch lest. Für den einen oder anderen ist es vielleicht, sag ich mal, etwas altes Deutsch, aber das macht nichts. Ich versuche deutlich zu lesen und dann werdet ihr es auch, denke ich, verstehen. Johannes 4, ab Vers 5. Er, also Jesus, kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was, wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Jesus befindet sich hier in der Stadt sicher. Und ich weiß nicht, ob ihr gerade die Israel-Karte vielleicht im Kopf vor Augen habt. Es ist so ziemlich mittig im Land Israel und liegt im heutigen Westjordanland. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, Galiläa war so der nördliche Teil von Israel und Judäa der eher südlichere. Und genau dazwischen lag Samaria, ein Gebiet, das von den sogenannten Samaritern bewohnt wurde, einem Mischvolk, das bei den Juden verhasst war. Es war ein Mischvolk, weil es sich irgendwann gebildet hatte, nachdem der assyrische König da angegriffen hatte und sich die Juden angefangen haben, mit Heiden zu vermischen. Sie hatten auch eine andere Vorstellung von Gottesdienst oder von Anbetung als die Juden. Sie waren der Überzeugung, auf dem Berg Garizim, da muss angebetet werden. Ganz im Gegensatz zu den Juden, die gesagt haben, auf Zion, in Jerusalem, da ist der Ort, den Gott uns vorgegeben hat für die Anbetung. Und das war so einer der Streitpunkte, sage ich mal, zwischen diesen zwei Gruppen. Und jetzt sehen wir hier, Jesus kommt müde von der Tagesreise an eine Quelle, an einen Brunnen. Es war um die 6. Stunde und wir können annehmen, Johannes verwendet hier in seinem Evangelium die römische Zeitrechnung. Das heißt, wir haben ungefähr 6 Uhr abends. Jesus kommt dahin, setzt sich müde hin, hat Durst, hat Hunger und schickt seine Jünger zum Einkaufen. Ich weiß nicht, welche Geschäfte die damals hatten, ganz sicher kein Netto oder Rewe. Und er ist müde und da kommt auf einmal eine Frau, eine samaritische Frau, und Jesus spricht sie an und sagt, gib mir zu trinken. Und sie ist sowas von überrascht und perplex, dass ein jüdisch aussehender Mann sie anspricht und fragt, du fragst mich um Wasser? Anstatt ihm einfach eben mal Wasser zu schöpfen, ist sie sowas von erstaunt darüber und fragt ihn erstmal, wie er überhaupt auf die Idee kommt. Jesus bricht hier ein gesellschaftliches Tabu, indem er diese Frau anspricht. Und wir sehen das immer wieder, dass Jesus derartige gesellschaftliche Tabus bricht, die Menschen irgendwie aufgerichtet haben und die nicht Gott gewollt waren. Zum Beispiel hat er auch mit Zöllnern und Sündern zusammen verkehrt und zusammen gegessen. Und das hat bei den Umstehenden, die es gesehen haben, für Aufruhr gesorgt. Jesus unterscheidet aber nicht, ob jemand sozial angesehen ist oder nicht, ob jemand erfolgreich ist oder nicht, ob er vielleicht arm ist oder reich. Er möchte mit jedem Einzelnen sprechen, auch mit jedem Einzelnen von uns. Und Jesus sucht hier das Gespräch und er weiß ganz genau, welche Person er jetzt vor sich hat und welche Nöte diese Frau hat. Und ohne lange Umschweife fängt er direkt ein Thema an und sagt, wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wenn du wüsstest, wer jetzt der ist, der jetzt gerade vor dir sitzt, dann würdest du ihn bitten um lebendiges Wasser. Was ist die Gabe Gottes? Es ist ja ein bestimmter Artikel davor, die Gabe Gottes. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es mehrere Stellen, die diesen Ausdruck auch verwenden. Die Gabe Gottes. Zum Beispiel Römer 6, 23, da heißt es, der Sünde Lohn ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir sehen hier, die Gabe Gottes oder das Geschenk, was Gott schenken möchte durch den Glauben, ist ewiges Leben. Und wer ist derjenige, der vor der Frau sitzt? Es ist Gottes Sohn. Es ist Gott selber. Und er hat mit seinen Worten und mit seinen Taten immer wieder gezeigt und bezeugt, er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Und was er jetzt der Frau sagen möchte, ist, wenn du wüsstest, was Gott für ein Geschenk für dich bereithält, ewiges Leben, und wenn du wüsstest, dass Gott selber gerade vor dir sitzt, dann würdest du ihn darum bitten. Und er würde dir lebendiges Wasser, er würde dir ewiges Leben geben. Das lebendige Wasser steht hier bildlich gesprochen für den Heiligen Geist, der das ewige Leben wirkt. Die Frau versteht es aber nicht und die sagt, du hast ja nicht mal ein Schöpfgefäß dabei. Wie willst du mir denn Wasser hier aus dem Brunnen holen? Und sie versteht nicht, dass Jesus auf eine geistliche Realität hinweist, für die sie irgendwie momentan gar kein Empfinden hat. Sie denkt irdisch und ist begrenzt von ihrem Horizont. Und genauso ist das vielleicht auch bei uns. Wenn Jesus uns anspricht durch sein Wort, durch die Predigten, durch vielleicht irgendeinen Vorfall in unserem Alltag, denken wir vielleicht auch oft nur aus der irdischen Perspektive und sehen nicht, dass er uns auf etwas weitaus Höheres hindeuten möchte, auf geistliche Dinge, auf die geistliche Realität, die viel höher, viel größer sind als die Dinge, die wir im Irdischen um uns herum sehen. Was sie aussagt ist, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Du bist doch nicht größer. Du bist doch ein ganz gewöhnlicher Jude. Sie kennt Jesus nicht. Sie hat ihn höchstwahrscheinlich nicht kennengelernt, als er die 5000 Menschen gespeist hat, als er das Wunder auf der Hochzeit zu Kana vollbracht hat. Sie kannte ihn nicht. Und vielleicht ist es auch bei uns oft so, dass wir sagen, und das soll von Gott kommen? Und das soll wirklich größer sein als das, was ich kenne? Und vielleicht möchte Gott mit dir sprechen und du merkst nicht, dass er es ist. Jesus versucht es ihr nochmal zu erklären und sagt, dieses Wasser hier aus dem Brunnen, dieses irdische Wasser, wenn du einmal davon trinkst, dann wirst du nochmal Durst haben. Aber wenn du von dem lebendigen Wasser trinkst, dann wirst du in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Und die Frau denkt, er meint immer noch dieses irdische Wasser und sagt, okay, ja, dann gib mir dieses irdische Wasser, dann muss ich nicht nochmal hier hinkommen. Wir sehen hier wieder so diese beschränkte irdische Perspektive. Vers 16, da fängt Jesus an, ein ganz anderes Thema zu besprechen. Und er legt hier jetzt den Finger in die wahrscheinlich größte Wunde dieser Frau. Und er sagt, rufe deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und das stimmte ja auch. Sie hatte ja aktuell keinen Mann. Aber es war nicht die volle Wahrheit. Und Jesus sagt, genau, du hast die Wahrheit gesagt, in diesem einen Kontext, sag ich mal, oder in diesem einen Satz. Aber darüber hinaus hattest du schon 5 Männer gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist oder zusammen lebst, der ist nicht dein Mann. Und er weist sie ganz freundlich und ganz liebevoll darauf hin, dass sie hier einen großen blinden Fleck hat, ein großes Problem. Sie hat höchstwahrscheinlich versucht, ihren Durst nach Leben zu stillen in Beziehungen. Und ich denke nicht, dass jeder einzelne dieser Männer gestorben ist, sondern es waren höchstwahrscheinlich gescheiterte Beziehungen. Und sie hat ihr Glück, ihre Befriedigung, die Stillung ihres Durstes daran gesucht, dass sie eine Beziehung nach der anderen angefangen hat. Und das ist auch ein Kennzeichen unserer Zeit, wenn wir zum Beispiel nach Hollywood gucken. Oder vielleicht müssen wir auch gar nicht so weit gehen in unsere Nachbarschaft. Da sehen wir, dass Menschen, die Gott nicht kennen, ihr Glück oder ihre Zufriedenheit in Beziehungen suchen. Und vielleicht, wenn Jesus mit dir spricht, dann legt er auch den Finger in deine größte Wunde. Und vielleicht ist das am Anfang unangenehm. Es tut weh, weil Jesus es anspricht. Aber Jesus möchte dich heilen. Er möchte dir zeigen, wo das Problem ist. Und er möchte aber dich dahin führen, dass du frei wirst davon, dass du Frieden finden kannst, dass du erkennst, welche Möglichkeiten er hat, um dich zu heilen. Dann sehen wir in Vers 19 Folgendes, dass sie sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Und ganz interessant, am Anfang hat sie noch gesagt, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Und jetzt hat sie scheinbar eine Entwicklung durchgemacht. Oh, scheinbar bist du ja doch mehr als ein gewöhnlicher Jude. Du scheinst ein Prophet zu sein, weil du weißt relativ viel über mein Leben. Und jetzt fängt sie ein Thema an, was sie meint, das kann sie ganz gut mit einem Propheten, mit einem vermeintlichen Propheten besprechen. Anstatt jetzt zu fragen, was meinst du eigentlich mit dem lebendigen Wasser, spricht sie jetzt eins dieser größten Triggerpunkte oder Streitpunkte zwischen Samaritern und Juden an und sagt, ihr sagt, in Jerusalem ist der Ort, wo angebetet werden soll. Wir sagen aber hier auf Berg Gerizim. Jetzt gib du mal deine Stellung dazu ab. Wie siehst du das eigentlich als Prophet? Du hast ja scheinbar irgendwie Zugang zu geistlichen Dingen. Jetzt erklär das mir mal bitte. Und auch darauf geht Jesus ein und zeigt dir ganz freundlich, ganz liebevoll, dass die Samariter eine falsche Vorstellung von Gottesdienst haben. Dass sie einen eigenwilligen Gottesdienst aufgerichtet haben, der nicht von Gott angeordnet war. Und sagt, wir wissen, was wir anbeten. Und ihr wisst es nicht. Es ist etwas, was ihr selbst aufgerichtet habt. Und wir sehen auch hier, dass auch hier die Frau in ihrer Vorstellung, wie sie Gott anbeten soll oder wo der Anbetungsort ist, ja auch wieder hier versucht hat, ihren Lebensdurst zu stillen. Und was Gott möchte, wenn er mit uns spricht, ist, uns korrigieren, dass wir verstehen, wer ist er wirklich und wie möchte er auch angebetet werden. Jesus sagt dir aber auch, hör mal, es kommt die Stunde, da werdet ihr nicht in Jerusalem anbeten, auch nicht auf Berg Gerizim, auch nicht in Bergisch Gladbach-Hand oder Oberager, sondern die wahrhaftigen Anbeter werden in Geist und in Wahrheit anbeten, an jedem Ort, weil sie den Heiligen Geist in sich haben und die Verbindung mit Gott ist an jedem Ort da. Es kommt die Stunde, da die wahrhaftigen Anbeter in Geist und Wahrheit anbeten werden. Das erklärt er hier ihr. Und das scheint für die Frau irgendwie zu hoch zu sein, weil sie scheinbar wieder das Thema wechselt. Vers 20, da sagt sie, ja, Herr, ich weiß, der Messias wird kommen. Und wenn er kommt, dann wird er uns alles erklären. Und das, was ich jetzt gerade nicht verstanden habe, was du mir da erzählt hast, das wird der Messias uns dann schon deutlich machen. Und dann outet sich Jesus und gibt seine Identität preis und sagt es, ich bin es, der gerade vor dir sitzt. Und das ist so ein wahnsinniger Moment. Jesus erzählt dir was von der Gabe Gottes, das ewige Leben. Und er zeigt dir, dass ich bin es. Er sitzt gerade vor dir. Das ewige Leben ist für dich zum Greifen nahe. Greif zu. Ein Spoiler, Vers 27 bis 30, den hatte ich vorher nicht gelesen. Sie läuft in ihre Heimatstadt und erzählt den Menschen, die da wohnen und sagt, hört mal, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Er weiß so viel über mich. Ganz interessant, die Entwicklung. Wir erinnern uns am Anfang, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Über, ich sehe, du bist ein Prophet. Hin zu, wow, ich glaube, ich habe den Messias gefunden. Und das ist auch genau das, was Gott mit uns erreichen möchte, wenn er mit uns spricht. Er möchte uns zeigen, wer er wirklich ist. Wer wir sind, wo vielleicht unsere blinde Flecken sind. Das Problem der Frau war nicht in erster Linie diese gesellschaftliche Trennung zwischen Samaritern und Juden. Das Problem der Frau war auch vielleicht nicht in erster Linie, dass sie vielleicht nicht beziehungsfähig war, dass sie gescheiterte Beziehungen hatte mit Männern, sondern ihr Problem war ihr ungestillter Durst nach Leben, nach ewigem Leben. Heute Morgen ist eine Schwester aus unserer Gemeinde entschlafen, um 6 Uhr morgens, nach ungefähr einem Jahr Leiden. Und ich habe mich an sie erinnert, als ich an den Bibeltext heute dachte, den ich heute mit euch durchgehe. Sie hat sich ungefähr vor 2 Jahren zu Christus gewendet. Und ich kann mich erinnern, sie hatte keinen wirklichen Bezug, vielleicht zum Wort Gottes oder zur evangelischen christlichen Überzeugung, zum Evangelium. Aber sie hatte total viele Fragen. Ich würde nicht sagen, dass sie irgendwie sozial verachtet war oder so, aber sie kam halt aus einer Familie, die nicht wirklich viel diesen christlichen Bezug hatte. Und sie hatte viele Fragen. Sie hat viele Dinge am Anfang auch nicht sofort verstanden. Und ich kann mich noch erinnern, wie sie mit den Brüdern aus unserer Gemeinde gesprochen hat und sie ihr Dinge erklärt haben. Und irgendwann hast du den Moment gemerkt, da hast du gesehen, jetzt hat die Natalie wirklich von dem lebendigen Wasser einen großen Schluck genommen. Dann hast du gemerkt, wie sie sich verändert, wie Jesus ihr begegnet ist. Und so möchte Jesus auch jedem Einzelnen von uns persönlich begegnen. Auch dir, genauso wie der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus spricht sie an, zeigt ihr damit seine Liebe, ungeachtet ihres sozialen Standes. Jesus bietet ihr das Wasser des Lebens an, zeigt ihr, dass sie den Durst versucht hat, mit falschen Dingen zu stillen. Und die Frau macht eine Entwicklung durch und wird überführt und überzeugt, Jesus ist der Messias und ich glaube ihm und ich ergreife dieses Angebot. Das möchte ich uns heute mitgeben. Amen.